Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Das Internationale Literaturfestival in Berlin hat sich über einen Zeitraum von 22 Jahren zu einem der weltweit renommiertesten Literaturfestivals entwickelt. Über 3600 Gäste aus mehr als 120 Ländern sind dort bisher aufgetreten, darunter Nobel-, Pulitzer- und Booker-Preisträger und Trägerin, aber auch in Deutschland wenig bekannte Autoren. Eingeladen wurden sie von Ulrich Schreiber, dem Gründer des Festivals. Eingetrübt wurde die Erfolgsgeschichte im September letzten Jahres durch Vorwürfe von langjährigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Sie berichteten der Taz von einem toxischen Klima und einem Chef, der täglich in Wut ausbräche. In unserem Programm hat Ulrich Schreiber seinerzeit eingeräumt, dass er die Arbeitsbelastung falsch eingeschätzt habe. Den Vorwurf laut herum rumzuschreien, wies er als absurd zurück. Heute nun hat Ulrich Schreiber in einer Pressemitteilung seinen Rücktritt als Direktor des ILB bekannt gegeben. Jörg Plath aus der Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur ist bei mir im Studio. Sie sind als Moderator auch häufiger beim Festival engagiert gewesen. Es schien ja etwas Ruhe eingekehrt zu sein. Kam denn der Rückzug für Sie heute doch etwas überraschend?
Ja und nein eigentlich. Man ist immerhin 71 Jahre alt, da denkt man, das könnte jetzt auch für ihn das Ende sein, er könnte zurücktreten. Das hat er wohl auch überlegt vor einigen Jahren, aber er hat im letzten Herbst, als es diese Aufregung gab, die Sie erwähnt haben, noch gesagt, nein, mittelfristig würde er an Rücktritt denken. Und deswegen muss man jetzt vermuten, das war kein ganz freiwilliger Rücktritt. Immerhin gab es ja jetzt keinen öffentlichen Druck mehr, wie damals im Herbst, als dieses Schreiben der damaligen Angestellten, der jetzigen Angestellten und der ehemaligen, die waren auch dabei, öffentlich wurde. Die hatten das bereits ja im April alles gesammelt und zusammengestellt und wollten zunächst gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Als da nichts geschah, gingen sie an die Öffentlichkeit im Herbst. Und diese öffentliche Aufregung, die war dann kurz, sie hielt sich, fand ich, in Grenzen, dann wurde es wieder ruhig und es war jetzt auch ruhig und deswegen ist es umso überraschender, dass er jetzt zurücktritt. Es gibt inzwischen ja, das wurde angekündigt von der Beauftragten für Kultur und Medien und auch von der Senatskulturverwaltung, Supervisionsgruppen, die stattfinden innerhalb des Teams vom Internationalen Literaturfestival, also vom ILB, über die Arbeitsbelastung und die Arbeitskultur. Und da habe ich gehört, das lief wohl auch ganz gut. Und nun fragt man sich natürlich, warum tritt er jetzt zurück? Da muss irgendwas passiert sein im Hintergrund. Vielleicht sind auch die Geldgeber unruhig geworden. Also die Geldgeber sind die Beauftragte für Kultur und Medien und die Senatskulturverwaltung, die beide ja den Hauptstadtkulturfonds managen.
Mit den Praktikanten, den Produktionsleitern und sehr vielen Ehrenamtlichen gehörten ja etwa 80 Leute zum Pool, die dann also für diesen guten Ablauf des Festivals auch zu sorgen hatten. Meinen Sie, es ist zutreffend, dass dort ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, wie die Angestellten damals beklagt haben, geherrscht haben?
Ja, das sind 80, aber ich glaube, der Großteil davon sind Praktikanten oder Ehrenamtliche. Praktikanten, die jedes Jahr wechseln, die einen sehr großen Einsatz zeigen, die begeisterungsfähig sind. Und genau diese Begeisterungsfähigkeit, die hat das Festival ja auch immer geprägt. Also das war so eine Mischung aus Euphorie und Selbstausbeutung bei aber bundesweitem Leuchtturmanspruch, muss man sagen. Ich habe da Anfang der Nullerjahre Ulrich Schreibers Wohnung besucht, denn da fand zu Anfang alles statt. Da wuselten 20, 30 Leute durch die Wohnung und hatten jeden Raum besetzt und mit Papieren belegt und arbeiteten am Programm. Also diese Literaturfestival-Atmosphäre, die hat schon vorher stattgefunden und die ist, glaube ich, auch das Lebenselixier für Ulrich Schreiber. Der hat das geliebt, der hatte eine große Begeisterungsfähigkeit, er hat sehr viele Ideen, er kann Stiftungen und Sponsoren bezirzen, das musste er auch und muss er immer wieder, weil das Geld immer wieder knapp ist. Und wenn man ihn heute noch anruft, ich habe ihn heute angerufen und gefragt, warum er denn zurücktritt und er hat mir da nicht so recht Auskunft geben wollen, aber er hat gleich angefangen, statt über den Rücktritt, über die Ideen für das ILB im September zu sprechen. Auf jeden Fall war ein Teil des Problems, dass diese Begeisterungsfähigkeit natürlich der Chef wahrscheinlich sehr stark haben kann, dass aber die Angestellten durchaus auch andere Wünsche haben, berechtigterweise. Und es war auch ein Problem, dass Schreiber auch der Chef des ILB war und zugleich der Vorsitzende des Trägervereins. Also wenn sich ein Angestellter beschweren wollte über Schreiber als Chef vom ILB, dann musste er zu Schreiber als Chef der Peter-Weiß-Stiftung gehen. Und das ist natürlich problematisch. Ist inzwischen geändert worden, dann als es offenbar auch endlich den Geldgebern auffiel. Und ein Teil des Problems, das die Angestellten zu Recht thematisieren als einen furchtbaren physischen und psychischen Druck, ist ja auch Politik gemacht, muss man sagen. Denn es gibt eine ständige Unterfinanzierung des Festivals. Es gibt keine institutionelle Förderung. Und die Aufnahme in das Repertoire der Festspiele, die damals Joachim Sartorius als Intendant geplant hat, ich glaube 2008 war das, die klappte ja nicht. Diese ständige Unterfinanzierung hat aber auch zur Folge, dass es immer zu wenig Angestellte gibt. Und deswegen ist die Arbeitsbelastung auch so groß. Also da muss sich vielleicht müssen sich auch die Geldgeber an die Nase fassen und gucken, dass sie da mitverantwortlich sind dafür, dass, und das wurde ja zu Recht kritisiert, dass diese Arbeitsverhältnisse, die vom Staat finanziert werden, prekäre sind. Das darf eigentlich nicht sein.
Wir wissen ja noch nicht, wer die Nachfolge von Ulrich Schreiber antreten wird. Auf jeden Fall hat die neue Direktorin oder der Direktor alle Hände voll zu tun, denn im September soll es ja dann die 23. Ausgabe geben. Ulrich Schreiber sagt, er wolle den Trägerverein des ILB gerne in der Förderperiode bis 2025 weiter begleiten. Ist denn denkbar, Jörg Plath, dass das Festival über den Zeitraum nicht mehr in dem Maße gefördert wird wie bisher und kündigt sich mit dem Rücktritt heute dann vielleicht doch das Ende einer Ära an?
Oh, das ist eine weitreichende Vermutung. Denn natürlich kommen jetzt magere Zeiten und wir werden nach Corona erleben, dass einige Kulturbetriebe bankrott machen oder ihre Produktion sehr stark einschränken müssen. Ich will das nicht hoffen, dass dieser Rücktritt jetzt der Anfang vom Ende ist. Ulrich Schreiber hat ja den Zeitpunkt sicherlich verpasst, in Ehren und geehrt zurückzutreten. Aber nun muss man aufpassen, dass das ILB nicht beschädigt wird und weitermachen kann. Ich glaube eher, dass man jemanden finden wird, der weiterhin dieses Wachstumsfeld, glaube ich, was Festivals sind, was man an der Lit Cologne sehen kann, was man an dem Erlanger Poetenfest sehen kann, dass sie dieses Wachstumsfeld weiterhin besetzen, hoffentlich auch so einfallsreich wie Ulrich Schreiber, der ja mit seinen weltweiten Lesungen, die immer zwischen den Festivals stattfinden, aber auch mit den Reflections oder mit den Verbindungen zu den Geistes- und Naturwissenschaften und den Spezials, etwa nach Salman Rushdies, nach dem Attentat auf Salman Rushdie, da immer sehr viele Ideen gehabt hat, an verschiedene Diskurse anzubinden und nicht nur einfach die neuesten Bücher vorzustellen.
Ulrich Schreiber, der Gründer des Internationalen Literaturfestivals Berlin, hat heute erklärt, dass er als Direktor zurücktritt. Die nächste 23. Ausgabe im September wird also von jemand anderem geleitet. Wer nachfolgt, werden wir bestimmt bald erfahren und Sie dann informieren. Jörg Plath aus unserer Literaturredaktion war im Studio. Vielen Dank für den Besuch.
Gerne.
1929 protestierten im heutigen Nigeria Marktfrauen gegen neue Steuerforderungen der britischen Kolonialregierung. Es war der erste Aufstand gegen die britische Herrschaft in dem westafrikanischen Land. Frauen tanzten halbnackt, sangen Schmählieder und besetzten Straßen und Plätze vor Amtsgebäuden, bis die Armee aufzog und viele von ihnen erschoss. In der Folgezeit war es Frauen verboten, sich in traditioneller Weise zu versammeln und Lieder und Tänze aufzuführen. Die Stadt, in der der unbewaffnete Aufstand niedergeschlagen wurde, heißt Aba. Mit Hilfe von alten Tagebüchern und historischen Dokumenten hat sich die britisch-nigerianische Künstlerin und Filmemacherin Onyeka Igwe auf Spurensuche begeben. Das Ergebnis ist jetzt in einer Ausstellung des MoMA-Ablegers PS1 in Queens in New York zu sehen. Andreas Roberts war dort und hat mit der Künstlerin gesprochen.
Onyeka Igwes Interesse am Abbas Women's War begann mit der Autobiografie ihres Urgroßonkels, in der dieser Konflikt erwähnt wurde. Weder sie noch ihre Eltern, die beide in einem Dorf in der Nähe Abbas aufgewachsen waren, hatten davon irgendetwas gewusst.
So, it seems to me that because of the banning of these kind of women's meetings, this kind of protest
Mir scheint, dass durch das Verbot solcher Frauentreffen dieses Protestrepertoire verloren gegangen ist. Diese Art, eine bestimmte Klage oder Beschwerde zu verkörpern, ging in einigen dieser Gemeinschaften als Folge des britischen Kolonialismus verloren, insbesondere der Ereignisse des ABBA Women's War.
When the formal dances were at an end, the performers would sometimes individually or in twos and threes.
Die Ausstellung zeigt drei Filme, die Onyeka Ikwe in den Jahren 2017 und 18 gemacht hat. In einem sieht man nur die Hände ihrer Mutter, wie sie den fast 100 Jahre alten Originalbericht der britischen Kolonialbehörde über den Aufstand auspackt und Seite für Seite umblättert. Dabei erzählt sie von ihrer Trauer über den Verlust kultureller Identität, von vergessenen Tänzen, Liedern und Traditionen. Ihr zweiter Film zeigt Originalfilme, die im Auftrag der britischen Regierung zu Propagandazwecken zu der Zeit in Westafrika gemacht wurden. Und ihr dritter Film zeigt Improvisationen zweier Tänzerinnen, die versuchen, das Bewegungsrepertoire der Tänze mit Hilfe der alten Materialien zu rekonstruieren. In die Originalfilme hat Onyeka Ikwe Fragen hineineditiert, die sie sich selbst beim Sehen gefragt hat. Dadurch will sie auf die verborgenen Intentionen aufmerksam machen, mit denen diese Filme gedreht wurden. Zum Beispiel, eine junge Frau ist immer wieder zu sehen, barbusig und mit jeder Menge Ketten um den Hals, die nie in die Kamera, sondern immer auf den Boden schaut.
In that film that always strikes me is the woman who's like looking down the whole time.
In diesem Film fällt mir immer die Frau auf, die die ganze Zeit nach unten schaut. Es fühlt sich für mich wie Unbehagen an, gefilmt zu werden. Oder es könnte auch sein, sie spielt mit einer Art Schüchternheit. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Aber die Entscheidung, sich auf sie zu konzentrieren, im Gegensatz zu anderen Leuten, die andere Dinge tun, die andere Art von Gesichtsausdrücken und Blicke haben, ist eines der ersten Dinge, die mir auffallen. Warum hat der Filmemacher diesen Ausschnitt ausgewählt?
Ihre Fragen schärfen nicht nur den Blick auf die Intentionen der kolonialen Filmemacher, sondern auch auf die Sehgewohnheiten heutiger Betrachter. Am eindrucksvollsten ist ihr dritter Film, in dem sie zwei Tänzerinnen, deren Familiengeschichte ebenfalls mit Nigeria verbunden ist, auf das Material, die Filme aus dem Archiv und die Tagebücher improvisieren lässt. Auf drei Leinwänden, die die Betrachter umgeben, kann man ihren Prozess nachvollziehen. Sie entwickeln ein Bewegungsrepertoire, das in Strichmännchenzeichnungen festgehalten wird, wie die Notation einer Choreografie. Es entsteht ein kraftvolles Wiederentdecken von Bewegungen, die für Onyeka Ikwe eine Form alten Wissens ist.
I have been interested for a long time in dance or the body as a way of approaching.
Ich interessiere mich schon seit langem für Tanz oder den Körper als eine Möglichkeit, sich politischen Fragen zu nähern. Wenn wir an koloniale Denkweisen oder Wissenssysteme denken, geht es immer um Tatsachen und Rationalität. Was sind denn andere Wege, durch die Menschen Dinge gelernt haben oder wie andere Kulturen Wissen verstehen? Das passiert oft durch den Körper. Das ist meine Fragestellung in vielen meiner Projekte mit den britischen kolonialen Archiven. Und in diesem Fall ging es hauptsächlich um Tanz.
A Repertoire of Protest ist ein Zeugnis über Frauen, die gewaltlos nur mit ihrem Körper gegen Fremdherrschaft und Unterdrückung kämpften. Und sie erinnert daran, dass der Begriff Krieg bewusst falsch gewählt wurde, denn er suggeriert eine bewaffnete Auseinandersetzung, die letztlich ein blutiges Massaker war.
Andreas Roberts über Onyeka Ikwes Suche nach der Wahrheit über die ersten Proteste westafrikanischer Frauen gegen die britische Kolonialregierung. Zu sehen im PS One in Queens, New York. 3 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte erforschen. Das wird künftig im Leibniz-Zentrum für Archäologie möglich sein. Kommenden Freitag wird das Leitzer, dessen Vorgänger das römisch-germanische Zentralmuseum in Mainz ist, in einem 60 Millionen Euro teuren Neubau eröffnet. Ausgestattet ist dieser mit feinster Labor- und Werkstatttechnik. Das Leitzer ist eines von 8 Forschungsmuseen der weltweit tätigen Leibniz-Gemeinschaft. Der Rheinland rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister hat heute, 4 Tage vor der Eröffnung, die Presse zu einem Rundgang eingeladen. Anke Petermann hat sich für uns umgesehen.
Das zentrale Kellerlabor des Mainzer Leibniz-Zentrums wirkt wie ein Maschinenraum für Archäologie. Der riesige Computertomograph mit fahrbarem Deckenkran für tonnenschwere Objekte ruht mit seiner Messapparatur auf einer Granitplatte. Die hätte später durch keine Tür mehr gepasst, deshalb musste der Rohbau um sie herum konstruiert werden. Das einzigartige Untersuchungsgerät verdient den Aufwand, denn es soll ganz neue Erkenntnisse liefern. Und zwar auch über große archäologische Objekte bis 2,50 Meter Höhe und 1 Meter Durchmesser. Objekte, die Röntgenstrahlung stark absorbieren.
Wie viele Metalle, Gesteine. Und dafür braucht man viel Leistung.
Sagt Ivan Kalandra. In Kooperation mit dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe wird das Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz den Computertomographen unter anderem nutzen, um zu einem etruskischen Kulturgut aus vorchristlicher Zeit zu forschen. So Generaldirektorin Alexandra Busch. Und zwar
zu einem riesengroßen Krater. Ein großes Gefäß, der zusammengefügt worden ist aus vielen einzelnen Teilen und der quasi neu restauriert werden muss. Und in dem Zusammenhang hat man natürlich immer die Möglichkeit, diese Dinge auch zu analysieren und das werden wir dann auch tun.
Die Analyse des außeruniversitären Forschungszentrums könnte neue Aufschlüsse darüber vermitteln, wie sich die etruskische Zivilisation im Austausch mit anderen Kulturen der mediterranen Antike entwickelte. Wann fördert der Kontakt von Zivilisationen Austausch? Wann unterbleibt er trotz Kontakt? Das ist eine der Fragen, die in den Mainzer Laboren und im wissenschaftlichen Studienzentrum eruiert werden. Warum zum Beispiel wurden Menschen in Skandinavien so viel später als diejenigen in Mitteleuropa sesshaft mit Ackerbau und Viehzucht? Generaldirektorin Alexandra Busch stellt fest,
da gibt es einen Versatz von über 1000 Jahren, obwohl es Kontakte gibt. Und wir wollen natürlich verstehen, A, warum setzt es dort später ein? Und B, was sind denn eigentlich die Gründe dazu, dass es am Ende sich doch durchsetzt?
Im kommenden Jahr tritt mit dem Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie in Schleswig-Holstein ein Schwesterinstitut als neuer Standort des Leibniz-Zentrums für Archäologie hinzu, zu Clemens Hoch, Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz.
Rheinland-Pfalz, Mainz ist der Nukleus, aber Schleswig-Holstein ist eine besonders tolle Ergänzung und eröffnet auch viele neue Forschungsfelder.
Hauptziel des Leibniz-Zentrums in Mainz ist, mit archäologischer Forschung menschliches Verhalten und Handeln, Wirken und Denken besser zu verstehen, sowie die Veränderung von Gesellschaften über 3 Millionen Jahre hinweg sichtbar zu machen. Was hält Gesellschaften zusammen und was dividiert sie auseinander, ist dabei eine der zentralen Fragen. In der Dauerausstellung, die Ende kommenden Jahres fürs Publikum öffnet, wird zum Thema Abgrenzung der große ludovisische Schlachtensarkophag aus römischer Zeit zu sehen sein. Sich voneinander abzugrenzen funktioniere oft, indem der andere klein gemacht wird, erläutert Professorin Busch.
Und das ist etwas, was man auf dem Sarkophag ganz gut sieht. Da wird der römische Feldherr dargestellt ohne Helm. Also er braucht natürlich keinen Helm, weil er ist so großartig, dass er keinen Schutz für seinen Kopf braucht. Und die Barbaren, in Anführungszeichen, die da besiegt werden, die haben verzerrte Gesichter, die haben keine richtige Kleidung an, haben zusselige Bärte. Und da kann man ganz gut sehen, wie mit Bildern dieses Abgrenzen und dieses sich über andere Stellen deutlich gemacht wird.
Das Leibniz-Zentrum für Archäologie ist eine internationale Forschungseinrichtung, die das Gegenteil von Abgrenzung betreibt. Sie vernetzt sich mit archäologischer Forschung weltweit und beteiligt sich in ihren Laboren und Werkstätten auch daran, in Kriegen und Krisen bedrohte Kulturgüter zu retten. In den kommenden Wochen wird die Labor- und Werkstatttechnik des Forschungsmuseums hochgefahren.
Dann kommen auch Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt hin. Aber was besonders toll ist daran, sie schicken auch Exponate, um sie zu restaurieren, um sie zu beforschen und die eine oder andere Kopie zu fertigen, um es für die Nachwelt zu sichern.
So Landeswissenschaftsminister Hoch, SPD. Die im Mainzer Archäologiezentrum erstellten Kopien sind wissenschaftliche und daher beforschbare, präzisiert Generaldirektorin Busch. Und zwar Kopien
von archäologischen Objekten, die im Krieg zerstört worden sind, die durch den Islamischen Staat zerstört worden sind, sodass wir im Grunde eine Art Backup haben, ein 3D-analoges Backup dieser kulturellen Güter.
Mehr als 15 Jahre wurde der Neubau des Leibniz-Zentrums für Archäologie geplant und gebaut, menschliches Verhalten und Handeln besser zu verstehen und anschaubar zu machen, wie Gesellschaften sich über 3 Millionen Jahre hinweg verändert haben. Das soll dort gelingen. Und das Restaurieren und Bewahren zerstörter Güter gehört auch zu den Aufgaben. Am 24. März wird das Leitzer in Mainz öffnen.
Der mit 10.000 Euro dotierte Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste wird am 28. März an den in Berlin lebenden ungarischen Autor, Historiker und Übersetzer György Dolosz verliehen. Der 79-Jährige zähle zu den bedeutenden Mittlerfiguren zwischen Ost- und Westeuropa, teilte die Akademie heute mit. Nach der Dankesrede des Preisträgers lese Schauspielerin Katharina Thalbach aus dem 1905 erschienenen Buch Professor Unrat von Heinrich Mann. Für Dolosz ein bedeutender Autor, wie er in unserem Programm sagte.
Mein erster Schritt war natürlich, Professor Unrat von Heinrich Mann wiederzulesen, weil ich bin darauf gekommen, dass ich Heinrich Mann nicht so gut kenne, wie das einem Preisträger ziehen würde, weil ich ihn mit 16, 17 gelesen habe. Das ist wirklich eine große Freude. Vielleicht ist das auch ein Anlass dafür, mich wieder als Prosaschreiber beschäftigen zu lassen. Ich schreibe zu viel Politik immer noch.
Der Autor, Historiker und Übersetzer György Dolosz. Das handgeschriebene Originalmanuskript des Antikriegsromans »Die Abenteuer des braven Soldaten Schweg« von Jaroslav Hašek wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Im Museum der Literatur in Prag ist morgen für nur einen Tag das erste Kapitel des Buches zu sehen. Anlass ist das 140. Geburts- und 100. Todesjahr Hašeks. Er ist einer der meistübersetzten tschechischen Schriftsteller. In seinem 1923 entstandenen Schweg-Roman wirft Hašek mit bissigem Humor einen satirischen Blick auf seine Zeit. Der Roman zählt zur Weltliteratur. Der Deutsche Ethikrat warnt davor, künstlicher Intelligenz Entscheidungen zu überlassen. In einer Stellungnahme des interdisziplinären Gremiums heißt es, Softwaresysteme verfügten nicht über Vernunft, würden nicht selbst handeln und könnten daher keine Verantwortung übernehmen. Die Ethikratvorsitzende Büchs sagte in Berlin, KI dürfe den Menschen nicht ersetzen.
Das übergreifende Ergebnis unserer Analyse lautet, der Einsatz von KI, die Delegation an die Maschine, muss menschliche Entfaltung, Autorschaft, Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern.
Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Erstmals wird das 1873 entstandene Streichquartett E-Moll des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi in der ursprünglichen und ungekürzten Fassung aufgeführt. Das teilte die Universität Leipzig mit. Der Verdi-Forscher Anselm Gerhardt habe das Werk in einer kritischen Edition herausgegeben. Die Erstaufführung mit dem Berliner Vogler Quartett ist für den 27. März in der Oper Leipzig geplant und wird gemeinsam von Universität, Oper und Musikhochschule realisiert. Initiiert hat das Konzert der Leipziger Universitätsprofessor Axel Körner. Er forscht an der Schnittstelle von Geschichts- und Musikwissenschaft. Giuseppe Verdi gehört zu den erfolgreichsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Vor allem seine Opern machten ihn weltberühmt.
Monopol und Art gehören zu den prominenten deutschen Kunstmagazinen. Blau International erscheint zweimal im Jahr. Es gibt die Weltkunst, Texte zur Kunst und das Kompendium Kunstforum International. Als es am 23. März 1973 zum ersten Mal erschien, war das ein echtes Novum, denn ein reines Kunstmagazin in Buchform hat es bis dahin noch nicht gegeben. Inzwischen liegen 287 Bände vor. Diesen Freitag erscheint der 288. Jubiläumsband. Kunstforum International veröffentlicht Interviews mit Ausstellungsmachern, Sammlern und Kulturpolitikern, Künstlerporträts und Monografien sowie Berichte aus internationalen Kunstzentren. Der Markt für Magazine ist schwierig und deshalb ist es wirklich bemerkenswert, dass sich die Publikation mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren allen Entwicklungen zum Trotz hält. Andrea Bechloff ist vor 40 Jahren in das Kunstforum International eingetreten. 10 Jahre lang hat sie es geleitet und Anfang des Jahres an eine Nachfolgerin übergeben. Guten Abend, Frau Bechloff.
Guten Guten Abend, Frau Brinkmann.
Lassen Sie uns erst einmal zurückschauen auf die Anfänge. Das Kunstforum International wurde 1973 für Insider konzipiert. War das nicht ein Risiko? Und was hat Ihre Gründer angetrieben?
Ja, die Anfangsjahre habe ich zwar nicht persönlich miterlebt. Gegründet wurde das Kunstforum ja von meinem Mann Dieter Bechtloff. Ich bin ja erst seit 82 dabei, aber aus vielen Gesprächen mit ihm und auch aus dem Interview, das ja jetzt im Jubiläumsband erscheinen wird, stehen mir die Anfangsjahre sehr genau vor Augen. Es war sicherlich ein Risiko und es waren noch einige Aufbaujahre, die er absolvieren musste. Und er war ja von Hause aus Künstler. Er studierte in Marburg und Frankfurt und musste immer wieder neue Ideen zur redaktionellen Gestaltung und Finanzieren entwickeln, um zu überleben und eben die Zeitschrift zu diesem Organ im Kunstbetrieb zu machen. Und dazu war sein wichtigstes Instrument eigentlich immer seine unfassbare Neugierde. Dass Kunstforum das geworden ist, was es heute ist, war möglich, weil er immer wie ein Künstler agierte und sein Denken keine Grenzen kannte.
Fundierte Recherchen von Gastherausgeberinnen und Herausgeberinnen verfasste Titelgeschichten gehören zu dem Alleinstellungsmerkmal natürlich dann auch die intensiven aktuellen Fragen zum Geschehen innerhalb der verschiedenen Felder der Kunst. Sie sind ja schon früh den Weg gegangen, auch auf Online zu setzen. Liegt der Erfolg von Kunstforum International auch darin, dass Print und das riesige Online-Archiv früh verknüpft wurden?
Ich denke, das ist einer der Erfolge, weil wir das sehr früh erkannt haben, dass man ohne eben diese Basis als Magazin nicht weiter existieren wird können. Aber natürlich auch über die komplexen Inhalte und eben die Titelgeschichten. Der Online-Bereich ist mittlerweile sehr wesentlich, auch gerade für Recherche, für Studierende. Aber ohne die Inhalte würde auch ein Online-Archiv nicht funktionieren.
Hat sich denn Ihre Leserschaft sehr verändert in den 5 Jahrzehnten?
Wir erheben jetzt keine genauen Zahlen da, aber es ist so, dass ich denke, es ist ein klarer Kern von festen Abonnentinnen und die verändern sich in der Struktur nicht sehr. Ich denke, es kommen immer wieder Jüngere dazu, Ältere scheiden aus, aber es ist eigentlich ein stabiler Kern.
Die anderen Kunstmagazine müssen sich sehr viel breiter aufstellen, habe ich den Eindruck, um Publikum zu halten. Es geht ja darum, Insider nicht zu langweilen und fachfremde, aber kunstinteressierte Menschen eben nicht auszuschließen. Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?
Es gibt da, glaube ich, so ein paar Ebenen. Das eine sind die Titelgeschichten, dann die Interviews, die oft sehr tief gehen, die dann eben auch bis in Herz und Seele der Künstler gehen. Das ist eine wichtige Basis. Und eben schon die Verknüpfung auch mit dem großen Archiv. Ich denke, das sind zwei Ebenen, das, was den Inhalt ausmacht und eben auch dieses große Archiv.
Die Zeitschrift Monopol zum Beispiel hat ihr Online-Angebot ausgebaut, bietet auch regelmäßig einen Podcast an. Ist das ein digitales Angebot, das Sie auch noch ausschöpfen wollen?
Was die Perspektive für die Zukunft angeht, da bin ich wahrscheinlich nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Das liegt jetzt in den Händen meiner Nachfolgerin. Aber ich denke, da Kunstforum ein lebendiger Organismus ist und wir ja all die Jahre auch immer wieder uns erneuert haben, werden natürlich alle Dinge angeschaut werden, die man auch eben da machen kann.
Wie schnell hat denn Kunstforum International überhaupt auf aktuelle Kunstdebatten reagiert? Lassen Sie sich überhaupt drängen vom Zeitgeist?
Ich denke, jede Ausgabe ist auch mit dem Zeitgeist verknüpft. Wir haben regelmäßig aktuelle Artikel, Kolumnen, wie zum Beispiel die Fragen der Zeit von Michael Hübel in jedem Band, die immer mit den aktuellen auch gesellschaftspolitischen Diskussionen und der Kunst verknüpft sind. Und dann sind unsere Themen ja eigentlich auch immer am Puls der Zeit, wenn man so überlegt, die im letzten Jahr hatten wir eine Ausgabe, die eben auch Frau Günzel gemacht hat, der Arkadien in der Krise. Da ging es um die Klimadebatte und das Landschaftsbild und das zu verknüpfen. Und so haben wir sehr viele Themen immer wieder verknüpft mit eben auch gesellschaftspolitischen Fragen, ganz aktuell am Puls der Zeit. Das ist mit Sicherheit auch ein wesentliches Element.
Postvandalismus und die Ästhetik der Straße, das war der letzte Band, der erschienen ist. 7 sind es ja im Jahr. Wie lange braucht sowas eigentlich an Vorbereitung?
Also von der Erstdiskussion mit den Gastherausgeberinnen etwa ein Jahr. Manche gehen etwas schneller, aber so Pi mal Daumen ist es etwa ein Jahr, bis dann das Heft erscheint. Da kommt dann eben die redaktionelle Phase und dann die Bearbeitung bei uns im Hause und dann eben die Grafikgestaltung. Aber alles in allem kann man da ungefähr ein Jahr rechnen. Ausgenommen davon sind natürlich die aktuellen Ausgaben zu den Dokumenten zur Biennale Venedig, die natürlich immer sehr aktuell, weil sie ja auch das Ganze immer dokumentieren, erarbeitet werden. Die werden dann auch immer in der Redaktion direkt erarbeitet.
Kunstforum International verfügt mit über 30.000 Texten und 200.000 Bildern über die wohl umfangreichste Dokumentation der aktuellen Kunstgeschichte. 1973 wurde die magazinartige Buchreihe gegründet. Sie ist die älteste zur Gegenwartskunst in Deutschland. Andrea Bechtloff hat sie 10 Jahre lang geleitet. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Brinkmann.
Banale oder verschlüsselte Nachrichten, Terminabsprachen, Urlaubsgrüße, Liebesworte und Versprechen, alles hatte und hat noch immer Platz auf einem kleinen kartonierten Rechteck, das 1875 als Postkarte international zugelassen und schnell populär wurde. Das potenziell jeder mitlesen konnte, was nicht als öffentliche Mitteilung gedacht war, machte den Schreibenden nicht wirklich einen Kopf. Und was ließ sich nicht alles anstellen mit den Karten? Viele Künstler verstanden sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Medium für Illustration. Das Franz-Marc-Museum in Kochel am See zeigt Postkarten, die der im Ersten Weltkrieg umgekommene Maler Franz Marc an seinen Freund Paul Klee adressierte und von ihm erhielt. Julian Ignatowitsch war dort.
So eine Postkarte kann schon ein kleines Kunstwerk sein. Das zeigen die bunten Illustrationen von Franz Marc sehr gut. Zum Beispiel zwei Katzen, die innig aneinander gekuschelt vor einem tiefblauen, sternenübersäten Nachthimmel schlafen. Auf der Rückseite der Postkarte vom 6. März 1913 schreibt Marc an Paul Klees Frau Lilly:
Liebe gnädige Frau, gute Besserung und herzliche Grüße von uns beiden. Ihr ergebenster F. Marc.
Also ich habe gelernt, dass die Postkarte damals genauso funktionierte wie heute unsere SMS und WhatsApp. Das war nämlich ein Medium, mit dem die Leute kurze Nachrichten, Verabredungen, Grüße verschicken konnten. Und das sind wirklich 2, 3 Sätze. Und das heißt, wenn man da morgens eine Karte geschrieben hat, konnte man unter Umständen nachmittags schon die Antwort bekommen.
Erklärt Museumsdirektorin Katrin Klingsöhr-Leroy. Die Postboten verkehrten damals mehrmals täglich zwischen den Städten. Nur selten allerdings, darf man annehmen, hielten sie so schön gezeichnete Karten in der Hand wie die von Franz Marc. Ja, man fragt sich sogar, ob sie die ein oder andere nicht auch gerne mit nach Hause genommen hätten. Da sind neben den Katzen auf anderen Postkarten Steinböcke, Füchse, Löwen und natürlich Marcs heißgeliebte Pferde, auch in Blau, wie auf dem sagenumwobenen Gemälde »Der Turm der blauen Pferde«, das seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute verschollen ist. Die Postkarten haben durchaus Aussagekraft für Marcs malerisches Werk, meint Klingsöhr-Leroy.
Also er hat vor allem aus den Skizzenbüchern geschöpft, Zeichnungen, die er in seinen Skizzenbüchern schon gemacht hatte, nochmal farbig wiederholt auf den Karten, oder er hat auf den Karten sehr experimentell gearbeitet. Zum Beispiel gibt es 2 Karten mit so einem Silbergrund, wo dann dieses Verhältnis von positiv und negativ getauscht wird. Es wirkt wie eine Grisaille-Malerei, wenn man das näher anguckt, der kleine Steinbock oder die Antilope, die da drauf sind. Und er hat auch auf den Karten oft Dinge ausprobiert, hat man das Gefühl. Und es scheint so zu sein, dass er Karten so ein bisschen auch auf Vorrat produziert hat.
Karten, die er an Freunde schickte, wie eben Paul und Lilly Klee. Darunter sind Verabredungen zum Frühstück, zum Tee, zum Musizieren oder auch einfach mal ein kurzer Gruß. Meist ist es so, die Frauen schreiben, die Männer illustrieren. Paul Klee allerdings ganz anders als Franz Marc. Seine Illustrationen sind schnell hingezeichnete, dünn gestrichelte Skizzen, oft humorvoll im Stil von spontanen Karikaturen. Sie sind auch nie direkt auf die Karten gemalt, sondern ausgeschnitten und geklebt.
Die Schönheit liegt natürlich auf Marks Seite. Das sind ja Karten, wo man das Gefühl hat, er hat große Mühe darauf gewendet, harmonische und abgeschlossene, perfekt wirkende Kompositionen zu gestalten. Und bei Paul Klee scheint es eher so, dass der da an seinem Tisch saß und dann kam Lilly Klee rein und hat gesagt, du, ich schreibe jetzt gerade hier eine Karte an Maria Mark, hast du nicht irgendwas, du musst da noch was drauf machen? Und dann hat er irgendeinen Schnipsel genommen, den er draufgeklebt. So sieht es jedenfalls aus.
Mit den Karten kommt das Gefühl, man würde auch die Persönlichkeiten der Künstler ein wenig besser kennenlernen. In jedem Fall schimmert bei Klee immer wieder Ironie durch und bei Marc sein Hang zur Idealisierung und Romantisierung. Natürlich hat Marc die Postkartenkorrespondenz mit Klee begonnen und sich dabei bei Künstlern der Brücke wie Ernst Ludwig Kirchner oder Erich Heckel etwas abgeschaut. Auch das zeigt die Ausstellung in einem kleinen Nebenraum, in dem Karten anderer Künstler zu sehen sind.
Die Brücke-Künstler haben ja von Anfang an sich überlegt, wie können wir unsere Werke publik machen, wie können wir bekannt werden, und haben einen Kreis gebildet aus Freunden und Mäzenen, Unterstützern, die regelmäßig mit Werken versorgt wurden. Und denen haben sie immer wieder Karten geschickt, Bilder geschickt in unterschiedlicher Form.
Marc und Klee sind in ihren Postkarten dagegen ganz frei von wirtschaftlichen Überlegungen. Sie illustrieren für die Freundschaft. Die Ausstellung lässt die beiden Künstler als Menschen nahbar werden und zeigt, dass auch Postkarten große Kunst sein können.
Bis Ende Mai kann man die illustrierte Korrespondenz zwischen Franz Marc und Paul Klee noch im Franz-Marc-Museum in Kochel am See sehen. Nach dem Bericht von Julian Ignatowitsch will man sofort glauben, was Lilly Klee an Maria Marc schrieb. Die heutige Karte war eine Sensation. Sie wird eingerahmt. Und nun hören wir von Gregor Sander, was für Trouvaillen er in den Feuilletons vom 21. März gemacht hat.
Liebe muss funkeln, stellt Gunda Bartels im Berliner Tagesspiegel fest und meint damit nicht das Höchste der Gefühle im Allgemeinen, sondern dessen theatralische Bearbeitung. Und als wären Romeo und Julia nicht schon genug funkelnde Liebe und genug Theater, wurde es in der Hauptstadt von den ehemaligen Rosenstolzmachern Peter Plate und Ulf Leo Sommer zum Musical gemacht. Großer Bahnhof Sonntagabend im Theater des Westens. Von der Bundestagspräsidentin über die Kulturstaatsministerin und Bürgermeisterin bis zu Conchita Wurst sind alle gekommen, um die Neuinterpretation der Liebesgeschichte der Weltliteratur zu sehen, jubelt Bartels und hat eindeutig genug gesehen und gehört. Die Kombination der Dialoge von August Wilhelm Schlegels Shakespeare-Übersetzung und der Songs, die die Band durchweg voll auf die 12 begleitet, funktioniert ebenso wie in Baz Luhrmanns Romeo and Juliet. Schlegel bringt Poesie ins Spiel, die Musik Sentiment und Pathos. In der Tageszeitung Die Welt ist sich Marie-Louise Goldmann sogar sicher, das ist Theater, wie Shakespeare es sich vorgestellt hat. Der Saal tanzt, singt mit, johlt. Im Abschlusslied »Der Krieg ist aus« heißt es, nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Dass die Romantik auch politisch subversiv sein will, weil zwar kriegsentfachend, aber auch versöhnend, erscheint bei dem Untertitel »Liebe ist alles«, der das Goethe-Zitat »Gefühl ist alles« zuspitzt, nur konsequent. Wer bisher meinte, Filter seien alles und dabei an die sozialen Medien dachte, wird in der Süddeutschen Zeitung eines Besseren belehrt. Filter zeigen, was in der Gesellschaft schiefläuft, heißt es da in der Überschrift, die sich auf Berit Glanz bezieht, die ein Buch über TikTok-Ästhetik und Bildmanipulation geschrieben hat und dazu nun von Titus Blome interviewt wird. Sie gibt zu bedenken? Die Frage wird ständig sein, ist unser Gegenüber wirklich die Person, die wir sehen? Und alles entwickelt sich wahnsinnig schnell. Dieser Entwicklung müssen wir uns stellen. Das geht nur, indem wir die Filter nutzen, mit ihnen spielen und ein Gefühl für sie entwickeln. Kompetenz erhalten wir nur im Umgang mit ihnen. Die Autorin ist also durchaus dafür, ruhig auch mal den Filter Bold Glamour über das TikTok-Video zu brezeln, mit dem jede und jeder perfekt geschminkt oder 20 Jahre jünger aussieht. Die Gefahr lauert, so Berit Glanz, eine Schicht tiefer. Für mich sind nicht die Filter das Problem, sondern die Körperbilder. Ein populärer Zweig der Plattform ist zum Beispiel Sixpack-TikTok, wo jungen Männern eingehämmert wird, sie brauchen unbedingt extrem definierte Bauchmuskeln. Die Körperbilder, die dort reproduziert werden, sind toxisch. Ohne Sixpack, aber mit einem legendären Hüftschwung kam Elvis Presley durch sein Musikerleben. Bei Netflix läuft jetzt eine Zeichentrickserie mit ihm als Hauptfigur und Susanne Wahabzadeh versucht in der SZ deren Inhalt zu erklären. Elvis, der ohnehin die Welt retten möchte, wird von der Agentin eines supergeheimen Geheimdienstes rekrutiert und dann wird Drogenpapst Timothy Leary befreit, der für dieselbe Agentur arbeitet. Ah ja, denken wir an dieser Stelle und lesen vorsichtshalber auch noch Wahabzadehs zweites Serienerklärungsbeispiel. Agent Elvis und seine jugendliche Vorgesetzte, die seine Musik nicht ausstehen kann, landen zu den Klängen von David Bowies Space Oddity in dem Filmstudio, in dem Stanley Kubrick gerade die Mondlandung inszeniert, schreibt eine absolut begeisterte Filmkritikerin in der SZ und schiebt noch schnell hinterher: Agent Elvis ist sowieso durch und durch bekloppt, sinnfrei, aber herrlich. Und wer sich jetzt noch fragt, wer bitte schreibt denn solche Drehbücher, bekommt folgende Antwort. Ein Detail macht das Unternehmen noch verrückter. Die Serie hat sich John Eddy zusammen mit Priscilla Presley ausgedacht. Es war sicher nicht immer leicht mit dem King, aber sie nimmt's mit Humor.
Gregor Sander hat für Fazit die Presse vom Dienstag gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.